Wir wollen zusammen den 6. Psalm lesen und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei oder das Gerät, wo ihr biblische Texte anzeigen könnt, also ein Smartphone dabei, und damit ihr mitlesen könnt. Ja, das wäre schön, wenn wir dazu aufstehen zu dieser Psalmlesung, und ich werde ihn vorlesen mit uns zusammen. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod ruft man dich nicht an, und im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen, jede Nacht schwemme ich mein Bett. Mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Weicht von mir, all ihr Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weins gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie weichen zurück, werden plötzlich beschämt. Können uns gern widersetzen. Wir haben uns jetzt die ersten Predigten über die ersten fünf Psalme gehört. Und wir sehen, dass wir um das Thema Leiden nicht drum herum kommen bei den Psalmen. Wenn wir Psalmen lesen, dann lesen wir über das Leid Davids, über das Leid der Menschen. Und ich habe jetzt die letzten Hauskreise, die wir durchgeführt haben, die letzten Wochen so erlebt, dass dieses Thema ein zentrales Thema ist bei uns. Und wir fragen uns immer, woher kommt das Leid? Warum lässt Gott David so leiden? Warum muss David so leiden? Gott hat doch seine Sünden vergeben, warum muss er dann noch eine Strafe davon tragen? Und solche Fragen beschäftigen uns ganz automatisch, ohne dass ich sie stellen muss als Hauskreisleiter sozusagen, sondern die kommen. Und dieses Thema Leid beschäftigt unser ganzes Leben, uns unser ganzes Leben lang. Und wir sehen das hier in den Psalmen auch, dass es ein zentrales Thema ist in unserem Leben. Und wenn wir über die Psalmen so nachdenken, beziehungsweise über das Leid so nachdenken, dann warum beschäftigt es uns? Weil wir Gott darin nicht verstehen oft, wer Gott ist. Wir fragen, Herr Gott, wer bist du? Und wenn wir so viel Leid in der Welt sehen und so viel Schmerz sehen, dann ist der Hintergrund dieser Frage eigentlich die Frage, Herr, bist du eigentlich ein guter Gott? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Wenn wir diese Abhängigkeitskette, die Fragenkette nach vorne gehen und fragen, dann was ist eigentlich unsere Grundfrage? Herr, bist du wirklich ein guter Gott? Und deswegen würde ich gerne mich diesem Thema heute annehmen, auch wenn ich jetzt kein besonders leidender Mensch bin. Ja, das muss ich zugeben. Trotzdem würde ich gern anhand der Schrift, anhand des Wortes Gottes mich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen, weil es einfach dieser Psalm hergibt. Und ich möchte uns durch ein paar Fragen heute durchleiten, die uns einfach mit dieser Frage beschäftigen. Und die erste Frage, die ich stellen will, ist: Was ist eigentlich mit David los? Was ist eigentlich mit David los? Und ich möchte uns den ersten Abschnitt vom Psalm 6 nochmal vorlesen, und weil der Abschnitt kann in zwei Abschnitte geteilt werden. Und als ich das vorgelesen habe, hat vielleicht der eine oder andere gemerkt, am Anfang Leiden und am Ende wieder Zuversicht. So ist fast jeder Psalm aufgebaut und auch dieser Psalm 6. Und ich möchte mich mit diesem ersten Abschnitt heute grundsätzlich beschäftigen. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod ruft man dich nicht an. Und im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen, jede Nacht schwemme ich mein Bett. Mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Man könnte auch sagen, zur Tränenflut mache ich mein Lager. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Was ist hier mit David los? Wo bleiben die siegreichen Zeilen von Psalm 3 und 4 und 5? Völlige Niederzerschlagenheit, Niedergeschlagenheit. Wo ist jetzt der weite Raum, von dem du gesprochen hast im Psalm 4, Vers 2, den Gott dir gemacht hat? Du sagst hier, geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Er ist in Bedrängnis, da ist kein weiter Raum mehr, da ist Enge da. Bedrängnis, Aufgeriebenheit, Erschöpfung. Wo ist jetzt das Einschlummern am Abend? Das haben wir in zwei Psalmen gelesen und es wurde zu einem großen Thema in den letzten Predigten. Wo ist das Einschlummern in Gottes Nähe, wo er sich in Gottes Nähe wiegen konnte? Jede Nacht schwemme ich mein Bett mit Tränen, schreibt er hier in Psalm 6, Vers 7. Müde bin ich durch mein Seufzen. Zur Tränenflut mache ich mein Lager. Depressionen, Schlaflosigkeit aufgrund der Leiden, Verzweiflung. Wo ist jetzt der Gott, der mein Haupt emporhebt? Aus Psalm 3, Vers 4. Ich bin welk, kein Saft mehr. Meine Gebeine sind bestürzt, tief nach unten. Meine Seele ist tief bestürzt. Körperliche Leiden, Todesängste, Panik, Kraftlosigkeit und Seelennot, geistliches Leiden. Alles auf einen Schlag. Nichts mehr von dem, was in den anderen Psalmen geschrieben ist, jedenfalls nicht in diesem ersten Abschnitt. Deswegen die Frage in Vers 4, aber du, Herr, bis wann? Satzabbruch. Bis wann? Wie lang noch, Herr, soll das so weitergehen? Gealtert ist das Auge wegen all meiner Dränger. Es ist nicht der punktuelle große Schmerz, der uns in Verzweiflung bringt im Leben. Das punktuelle kurze Leiden, sondern die Zeit, die es anhält. Wenn das Leid Tag für Tag an uns nagt und uns so regelrecht zermürbt, dann zerbricht sogar jeder frommste Mensch. David gibt uns einen tiefen Einblick in die Not seines Lebens. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Wir kennen die konkrete Situation nicht, in der David die schreibt. Ja, wir kennen das nicht. David sagt das hier nicht so wie in Psalm 3, als er von Absalom floh. David beschreibt es hier nicht, aus welchem Lebensabschnitt dieser Psalm stammt. Wir wissen nicht, was er erlebt hat und wie lange es angedauert hat. Aber eine Sache ist ihm wichtig zu sagen, nämlich in 6 Vers 1 lesen wir es, dem Chorleiter. Das finde ich interessant. Es sollen die anderen Leute singen. Das Volk Israel soll diesen Psalm singen. Warum? Weil er will, dass wir uns damit identifizieren, mit unserem Leiden. Weil es auch für die anderen geschrieben ist. Es ist nicht nur David sein Leid, sondern wir dürfen uns damit identifizieren. Und dieser Psalm zeigt gut, dass das Leben von einem frommen Menschen, von den frommsten Menschen eine Achterbahnfahrt sein kann, wo es hoch und runter geht, in die höchsten Höhen und wieder in die tiefsten Täler von den frommsten Menschen. Das Leben ist dynamisch. Auf ein Hoch folgt ein Tief und auf ein Tief hoffentlich wieder ein Hoch. Und das sehen wir auch in den Psalmen. Auch wenn wir von David ausgehen können, dass David in seiner Situation Schreckliches erleben muss, ist die Grenze zur Verzweiflung von jedem Menschen woanders. David hat große, starke Kriege erlebt, starkes Leid, starke Schmerzen. Aber die Grenze zur Verzweiflung ist bei uns allen, liegt die woanders. Wisst ihr, jedes Leid ist für uns immer nur so groß, wie wir es selber empfinden. Ja. Egal, was in unserem Leben passiert. Wo David starke Bedrängnis von seinen Feinden in Verzweiflung bringt, es ist bei uns vielleicht eine langjährige Familienauseinandersetzung, die uns in Verzweiflung bringt. Hartnäckige Krankheiten, eine langjährige Pflege von undankbaren Personen, die uns in Verzweiflung bringen kann, vor dem Herrn. Ungehorsame Kinder, Mobbing, langjähriges Mobbing am Arbeitsplatz. Nicht nur am Arbeitsplatz, langjähriges Mobbing und Gewalt in der eigenen Familie. Ein einsames, schweres Leben durch einen Todesfall einer geliebten Person, des Ehepartners. Das kann uns alles in diese tiefe Verzweiflung stürzen. Und es bereitet uns schlaflose Nächte, bitterliches Weinen, Bauchschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Gebeine sind bestürzt, meine Seele ist bestürzt. Durch seelischen Schmerz kommen auch körperliche Schmerzen dazu. Nervenzusammenbrüche, Depressionen, Verlustängste, Todesängste, geistliche Leiden und geistliche Zweifel, Trauer und so weiter. Die Liste kann erweitert werden. Kannst du auch ein Lied davon singen, was David hier singt? Was ich uns damit sagen will, ist, du darfst dich durch diesen Psalm abgeholt fühlen in deinem Leben, in der Situation, in der du gerade steckst. Du darfst ihn sogar beten, diesen Psalm. Dazu ist er da. Dazu ist er geschrieben worden. Was ist eigentlich mit David los? Große Verzweiflung, große Not. Die zweite Frage, die ich uns heute stellen will, ist, woher kommt das Leid, in dem David steckt? Das ist ja die große Frage, die wir uns oft stellen im Leben und die sich viele Menschen stellen, auch ungläubige Menschen stellen sich diese Frage. Und es scheint so, als ob ich diese Frage schon beantwortet habe, als ich den Vers 8 vorgelesen habe. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Daher kommt das Leid von David. Und da muss er sich jetzt herausbefreien. Da muss er sich jetzt richtig aufbäumen. Da muss er jetzt laut brüllen und seine Ellenbogen ausfahren, damit er wieder Kraft gewinnt, Raum gewinnt und damit die Dränger wieder verschwinden. David handelt nicht so. David schätzt seine Situation nicht so ein, dass er das tun muss. Der Ursprung seines Leidens liegt für David im Herrn. Der Ursprung seines Leidens liegt für David im Herrn. Herr, Vers 2, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Auch wenn die Bosheit der Dränger ihn mürbe machen und seine Lebenskraft aussaugen wie so eklige Blutekel, dann liegt es daran, dass es der Herr herbeigeführt hat oder zugelassen hat. Egal, woran das liegt, der Herr war es. Warum ist sich David dessen so sicher? Ganz einfach, weil er den Herrn sehr gut kennt. Er kennt den Herrn. Er ist sich seiner Allwissenheit bewusst. Gott weiß alles, was passiert. Er ist sich seiner Allgegenwart bewusst. Gott ist überall. Und er ist sich auch seiner Allmacht bewusst. Gott kann alles. Warum meine Situation jetzt? Gott ist da und er kann auch alles. Er könnte es verhindern, wenn er es wollte. Wir stellen fest, dass alles in seiner Hand ist. Und dann ist die Frage von uns berechtigt, die wir immer wieder stellen, ja, warum ist das dann so, wie es ist in unserem Leben, auf dieser Welt? Warum lässt Gott uns so oft leiden? Warum lässt du so etwas zu, Gott? Diese Frage stellen wir nicht nur wir uns Christen, wir stellen uns diese auch nämlich, ja, sondern die wird auch vorwurfsvoll von Menschen gestellt, die nicht glauben und nicht glauben wollen und deswegen auch nicht glauben wollen. Viele sagen nämlich, oder beziehungsweise noch ein kurzes Beispiel dazu, mein Nachbar zum Beispiel, er sagte zu mir mal, weißt du, ich glaube an einen Gott, aber ich glaube nicht an den guten Gott. Ich glaube an einen Gott, aber ich glaube nicht an den guten Gott. Er ist lange Zeit, sein ganzes Leben lang in der Bundeswehr gewesen, als Jetpilot und hat vieles erleben müssen und vieles sehen müssen in seinem Leben. Und ich habe auch mit einer Jugendlichen mal gesprochen, die zu mir gesagt hat, ich warte nur darauf, auf den Herrn zu begegnen, weil dann werde ich ihm was sagen. Eines muss man diesen Aussagen lassen. Es wurde nachgedacht. Ja. Es wurde nachgedacht. Und die haben sich viele Gedanken gemacht, mehr als viele andere auch. Viele sagen nämlich, es gibt keinen Gott, weil es so viel Leid auf der Welt gibt. Und für mich persönlich, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das keine logische Begründung, dass es keinen Gott gibt. Es kann nur vielleicht einen bösen Gott geben oder einen guten Gott, wenn so viel Leid gibt. Aber es heißt nicht, dass es keinen Gott gibt. Aber die Aussage, es gibt keinen guten Gott, weil es so viel Leid auf der Welt gibt, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Und wir selbst als Kinder Gottes kommen immer wieder in Zweifel und fragen, Herr, wer bist du eigentlich? Weil die Frage kann nur im Wesen des Herrn beantwortet werden. Wer bist du eigentlich? Die kann nicht beantwortet werden aufgrund vielen verschiedenen Abhängigkeiten und dann kommt dir was, hier kommt da was und dann kommt der auf den zu und Gott verliert die Kontrolle und so weiter und deswegen leiden wir so. So wird die Frage nicht beantwortet. Der Grund für diese Frage liegt im Wesen Gottes verankert, in seiner Persönlichkeit, in dem, welche Entscheidungen er trifft. Und deswegen die Frage, was sind nun die Gründe Gottes, uns manchmal so leiden zu lassen? Und mit dieser Frage möchte ich mich ein bisschen beschäftigen. David nennt hier zwei Gründe. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Herr, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Das sind zwei Gründe, auf die werde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Aber ich möchte es ein bisschen auch weiterfassen und ein paar andere Gründe noch weiter aufführen, warum Gott uns manchmal so leiden lässt. Also wir stellen fest, dass jede Situation unseres Lebens über den Schreibtisch Gottes geht. Und das müssen wir anerkennen. Gott ist so, weil er allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist. Sein Wesen bringt es mit sich. Und wir stellen fest, dass Gott tief ins Detail geht in dieser Sache. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 30, dass alle Haare auf unserem Kopf gezählt sind von dem Herrn. Er geht tief ins Detail. Und dann stellt sich die Frage, wenn es nicht an deiner Unfähigkeit liegt, Herr, uns vom Leid fernzuhalten, warum leiden wir dann? Wisst ihr, gerade die Bibel, die Offenbarung Gottes, das ist die Offenbarung Gottes, schreckt vor diesem Thema nicht zurück, wie wir sehen im Psalm 6. Und dieses Buch ist durchdrungen, wie unsere ganze Welt, durchdrungen vom Thema Leid. Und wenn wir so in die Bibel reinschauen, dann gibt es verschiedene Gründe, die uns zum Leid führen. Und ich möchte mit uns jetzt ein Bild aufzeichnen, ein Bild verwenden, an dem ich das ein bisschen verdeutlichen will, dass es verschiedene Gründe sind, die ins Leid führen. Ja. Stellt euch mal vor, wir kennen alle unseren Fluss, den Rhein, der zwischen Frankreich und Deutschland verläuft. Und der beginnt irgendwo hier am Bodensee, ja, und fließt dann hoch, beziehungsweise auf der Karte hoch, eigentlich runter, ja, durch Deutschland hindurch. Und dieser Rhein hat seine Form dass er auch einige Zuflüsse hat. Ja. Das heißt, jeder Fluss hat einen Ursprung. Ja, und der Rhein hat einige Ursprünge, beziehungsweise hat irgendwo in der Schweiz einen Ursprung, fließt durch den Bodensee hier hoch. Und jeder Fluss ist der ist durch seine Zuflüsse. Ja, der Rhein hat einige Zuflüsse. Das ist zum Beispiel hier, der Neckar fließt hier rein in den Rhein. Dann fließt noch der Main in den Rhein. Der schlängelt sich hier so ein bisschen. Und dann, damit Frankreich nicht zu kurz kommt, machen wir aus Frankreich nochmal einen Fluss, die Nur. Und dann kommt noch die Lahn irgendwo rein. Dann kommt die Ruhr irgendwo rein. Der Fluss Sieg kommt irgendwo rein. Die Wupper geht rein. Dann kommt noch aus Frankreich die Mosel dazu. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen wir noch zur Lahn. Ja, die Lahn fließt irgendwo hier so noch. So. Und da, durch diese ganzen Flüsse wächst der Rhein an. Ja. Und wir wollen diesen Rhein jetzt umbenennen in den Fluss Leid. Ja. Woher kommt das Leid? Ich denke, ihr müsst es nicht unbedingt lesen können. Ja. Ihr folgt mir ja meinen Worten. Ja. Also, das ist der Fluss Leid. Und dieser Fluss hat viele verschiedene Ursprünge, die ins Leid führen. Ja. Und alles führt in diesen Fluss Leid. Und ich möchte uns einige Flüsse nennen, die ins Leid führen. Einige Ursprünge nennen, woher das Leid kommt und wie das Leid auch anwächst in der Welt. Und wir wollen den Neckar jetzt umbenennen in Sünde. Das ist der erste Begriff. die Sünde. Ich denke, das ist uns bekannt. Ja, wir können damit umgehen. Ich denke, auch die eigene Sünde führt uns manchmal zwangsläufig in ein Leid. Wenn ich jemanden ins Gesicht schlage, dann kann sein, dass er mir genauso auch zurückschlägt. Ja, das ist die Konsequenz meines Schlagens zum Beispiel. Ja. Oder wenn ich einen Diebstahl begehe, dann werde ich im Gefängnis landen. Ja, das ist eine natürliche Konsequenz. Aber es gibt auch Leid durch die Schuld der anderen, wofür wir nichts können, wofür was unverschuldet uns gegenüber ist. Ja, jedenfalls keine direkte Schuld trifft uns da. Das fällt uns schwerer anzunehmen aus Gottes Hand. Die Bibel macht um diese Wahrheit gar keinen Bogen herum. Sie beschreibt diese Wahrheit auch ganz gut. Als David von Saul fliehen musste, Saul hat einen Speer nach ihm geworfen, er musste fliehen alleine, war ganz alleine unterwegs, kam in ein Dorf, wo der Priester Ahimelech lebte. Den log er an und sagt, Saul hat mich geschickt. Deswegen gib mir Essen, deswegen rüste mich aus und versorge mich. Meine Männer sind da irgendwo hinten im Berg versteckt, die siehst du nicht. Saul hat mich ausgesandt. Der Priester half ihm, ernährte ihn, gab ihm das Schwert Goliaths mit auf den Weg, das von Goliath noch bei ihm lag, wissend, unwissend, dass er vor Saul auf der Flucht war. Das können wir nachlesen, 1. Samuel 21, Vers 2 bis 10. Saul, als Saul das mitbekam, es wurde dem Saul gepetzt, dass David bei ihm war und er von ihm versorgt worden ist. Saul ging zum Priester und ließ den Mann mitsamt seiner ganzen Sippe töten. 85 Mann steht drin. 85 Mann. Aus Zorn, weil er dem David half. Das alles wegen der Lüge Davids und das alles wegen dem Zorn Sauls. Was konnte der Priester dafür? Im direkten Zusammenhang nichts. Er war ein Opfer. Wo war Gott in dieser Situation? Schlief er? Nein, Gott war da. Alles war in der Hand Gottes, auch in dieser Situation. Das müssen wir anerkennen, liebe Geschwister. Gott ist der, der er ist. Manchmal suchen wir nach einer schnellen Antwort und sagen dann, Gott hat mit unserem Leid gar nichts zu tun. Das größte Leid entsteht durch unsere eigene Sündhaftigkeit und so weiter. Und das stimmt auch. Ja. Aber wir sagen manchmal, Gott hat da seine Finger überhaupt gar nicht im Spiel. Und das stimmt nicht. Gott ist am Ende dieser Abhängigkeitskette. Wir lesen in Römer 1, Vers 28 und 29 Folgendes. Das haben wir schon in den letzten Gottesdiensten irgendwann mal gehabt und ich hoffe, ihr wisst es noch. Und wie sie es nicht gut fanden, die Menschen allgemein, er redet hier über allgemein die Menschheit. Römer 1, Verse 28 und 29. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten. Sie haben Gott abgelehnt. Hat Gott sie dahingegeben, in ihrem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Die Menschen, Gott hat sie dahingegeben. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede und dann geht die Liste weiter. Auch ein passives Zulassen Gottes ist eine aktive Handlung Gottes. Das müssen wir anerkennen, wenn wir über Gott nachdenken, über sein Wesen, über seinen Charakter, über seine Person. Das sehen wir hier. Gott hat sie dahin gegeben, zu tun, diese Dinge zu tun. Es ist nicht so, dass wir uns Gott entrissen haben und sagen, wir laufen von Gott weg und Gott sagt, und Gott kann uns nicht aufhalten. So ist es nicht. Gott hat gesagt, okay, tut, macht. Es ist auch in den Händen Gottes, weil es eine Entscheidung war, die Gott getroffen hat. Gott hat nicht die Kontrolle der ganzen Situation hier auf der Welt verloren, das will ich damit sagen. Er hat uns dahin gegeben, aktiv, um zu tun, was wir wollen. Gott hat sich dafür entschieden. Es entglitt ihm nichts. Ich möchte einen anderen Fluss nennen, das ist die Nahe aus Frankreich. Hier, das ist die Strafe. Lesen wir hier in diesem Psalm, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, was eng mit der Sünde zusammenhängt. Ja. Wann straft Gott? Ja, wenn eine Schuld vorhanden ist. Ja. Das, was wir uns einander zutun, das tun wir einander zu und Gott hat uns dahin gegeben. Aber Gottes Reaktion auf unsere Sünde, seine direkte Reaktion, ist oft die Strafe. Nicht immer, Gott muss ihn nicht immer strafen, er lässt ganz, ganz viel sein, aber es gibt es, diese Möglichkeit, dass Gott straft. Und Gott strafte David des Öfteren. Ja. David war nicht so ein besonders guter Mensch. Ja. David log auch, haben wir vorhin gehört. Er morderte, er beging Ehebruch, er verbündete sich mit seinen Feinden und den Feinden Gottes und gab seinem Stolz freien Raum. Und diese Dinge hat Gott auch bestraft. Das lesen wir ganz eindeutig in der Bibel. Die hat er bestraft. Gott strafte Gott für diese Dinge mit Bedrängnis, Tod seines Sohnes, Demütigung durch seinen Sohn Absalom, haben wir gehört schon, und auch durch die Pest am Ende seines Lebens, aufgrund seines Stolzes. Er strafte das Volk mit der Pest. Und dass das nicht nur eine alttestamentliche Wahrheit ist, das lesen haben wir heute Morgen gehört. Ja. Wer ist,